Einen wunderschönen guten Morgen miteinander, liebe Männer, Brüder. Man ist geneigt zu sagen, endlich unter uns. Schön, dass wir diese Gemeinschaft miteinander in dieser besonderen Form genießen dürfen. Es ist ein Vorrecht und deshalb genießen. Und Jonathan Malgo hat mit seinen einleitenden Worten, auch mit diesem Lied, das wir gesungen haben, eigentlich schon so richtig vorgespurt in diesen Tag. Vielen Dank für diese sehr passenden Worte. Bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese besondere Morgenstunde, dass wir uns Gedanken über das Mannsein machen dürfen in allen Facetten. Danke für Elia, der sich vorbereitet hat. Danke für Jonathan, für die umrahmenden Worte. Danke für alle Helfer im Hintergrund, die diesen Tag möglich machen. Und du mögest uns jetzt allen zusammen einfach die Augen öffnen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Ja, gib offene Augen, die recht sehen. Gib Ohren, die recht hören. Vor allem aber Herzen, die verstehen und umsetzen das, was sie verstanden haben. Und gib auch mir die Gnade, in rechter Art und Weise dein Wort weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Jemand sagte einmal, bis ich 2 Jahre alt war, dachte ich, ich heiße Nein. Kommt das vielleicht dem einen oder dem anderen bekannt vor? Nein. Unsere 3 erwachsenen Söhne, die hier im Saal sitzen und unsere Tochter im Livestream, die werden jetzt vermutlich ein wenig mit den Augen zwinkern und sagen, ja, ja, Papi, jetzt kannst du schon reden. Nun steht vor euch tatsächlich leider nicht der perfekte Vater und Großvater, sondern einer, der viel lernen musste und noch viel am Lernen ist. Und deshalb sind wir ja alle heute Morgen hier, junge Männer, alte Männer. Jonathan sprach von greisen Männern, das heißt ja nichts, dass das was Schlechtes ist, sondern das sind die, die am meisten Erfahrung haben. Und dennoch, alle können wir lernen. Das sind Männer ohne Kinder, Männer, die vielleicht durch die Gnade des Herrn einmal Kinder haben werden. Männer, die im Dienst für andere Kinder stehen, dann sind Männer hier, denen der Herr bereits Kinder geschenkt hat. Und schließlich sitzen hier auch Großväter mit Kindern und Kindeskindern, ja vielleicht sogar Urgroßväter. Nicht alle haben Kinder, aber jeder von uns war einmal ein Kind. Und von dieser Ausgangslage her können wir uns bestens in diesen Vers aus Epheser Kapitel 6, Vers 4 hineinversetzen, den Jonathan gerade eben gelesen hat. Und uns dabei im Herzen vornehmen, wir wollen es besser machen. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass sich Paulus hier an seine eigene Kindheit erinnert. Eine Kindheit, die geprägt war von der strengen Atmosphäre, von Rechtgläubigkeit mit nur wenig Feinfühligkeit. Mit diesem Vers vermittelt er uns die beste Anleitung dazu, wie wir es besser machen können. Inspiriert durch den Heiligen Geist bekommen wir einen kompakten Grundkurs in die christliche Pädagogik. Nämlich, wie Gott sich die Erziehung seiner kleinen Geschöpfe wünscht, die er uns anvertraut hat. Epheser Kapitel 6, Vers 4. Wir werden heute vornehmlich diesen Vers betrachten. Epheser Kapitel 6, Vers 4. Und ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Das ist Vers 1.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und jetzt Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Vers 4 beginnt also mit einem kleinen Wort. Und dieses Und, das weist auf den vorhergehenden Abschnitt, diese drei Verse hin, wo von den Kindern gefordert wird, ihren Eltern gehorsam zu sein. Und mit diesem Und wird quasi gesagt, und ihr Väter, das heißt in gleicher Weise ihr Väter. Ihr Väter, ihr sollt auch gehorsam sein, und zwar entsprechend den Anweisungen des Herrn, eure Kinder erziehen. Auch wenn hier das griechische Wort Pateres, das mit Vater oder Väter übersetzt wird, an anderer Stelle auch mit Eltern wiedergegeben wird, meint es hier eindeutig Vater. Wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir nämlich, dass vorher die Eltern gesamthaft erwähnt werden und konkret Vater und Mutter ja explizit voneinander unterschieden werden. Selbstverständlich trägt die Ehefrau und Mutter mit. Und wie? Ja, häufig hat sie durch ihre tägliche Nähe einen viel größeren Einfluss auf die Kleinen. Für eine limitierte Zeit vertraut Gott den Eltern seine besonderen Gedanken, ja, seine Gefühle, seine Leiber, seiner zartesten Ebenbilder an. Eltern leben deshalb nie für sich selbst, sondern für die Kinder und nicht die Kinder für die Eltern. Wir leben für sie. Väter werden angesprochen, weil sie von Gottes wegen her das Familienoberhaupt sind und letztendlich die Verantwortung und Autorität über ihre Kinder tragen. Was Vätern schwerfällt, was uns Vätern schwerfällt, ist anzuerkennen, dass jedes Kind von Gott individuell geschaffen wurde. Es gehört eine gewisse Demut dazu, gegenüber dem Schöpfer vor allem demütig sich einzugestehen, dass er geschaffen hat, wie er will. Wenn die Kinder äußerlich und innerlich, das heißt in ihrem Aussehen und in ihrem Charakter verschieden sind, dann dürfen wir sie auch niemals schematisch behandeln. Und sonst werden sie nämlich als Originale geboren und als verkrüppelte Kopien enden. So soll es nicht sein. Und damit das eben nicht geschieht, zeigt uns Paulus für den Umgang mit unseren Kindern zwei Wege auf. Einen negativen, also was wir nicht tun sollen, und einen positiven, nämlich was wir tun sollen. Das sind meine beiden Hauptpunkte heute Morgen. Den ersten negativen nenne ich jetzt mal herunterziehen, beziehungsweise eben nicht herunterziehen. Epheser Kapitel 6, Vers 4, der erste Teil. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Zur Zeit des Apostel Paulus genoss der Hausvater, der sogenannte Pater Familias in der römischen Welt, autokratische Autorität. Der amerikanische Bibellehrer Warren Wiersbe erklärte das in seinem Kommentar sehr drastisch. Heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen. Wenn beispielsweise ein Baby in eine römische Familie geboren wurde, wurde es genommen und vor den Vater gebracht. Wenn er es hochhob, bedeutete dies, dass er es in die Familie aufnahm. Wenn er es aber nicht hochhob, bedeutete dies die Ablehnung des Kindes. Es konnte verkauft, weggegeben oder sogar durch Aussetzen getötet werden. Ohne Zweifel würde ein liebender Vater solch monströse Praktiken unterlassen. Aber zur damaligen Zeit waren sie legal. Und darüber hinaus blieben ihm die Söhne und die Töchter, obwohl sie vielleicht erwachsen waren und in der Gesellschaft sogar zu Ehren gekommen sind, bis zu ihrem Lebensende sein Eigentum. Heute kaum vorstellbar. Ja, warum ist das heute so anders als damals? Hat sich der Mensch verbessert? Nein, das ist die Auswirkung, die Frucht des Christentums, das alle Bereiche der Gesellschaft zersetzt, durchsetzt hat, erfüllt hat. Das Gebot von Paulus für die Väter war damals in diese Zeit hinein genau das Gegenteil und hat eben diese herrlichen, sage ich mir jetzt mal, sozialen Auswirkungen bis in unsere heutige Zeit. Gebraucht, missbraucht eure Autorität eben nicht dazu, die Kinder zu versklaven, treibt sie nicht zu Erbitterung, zu einem Ausbruch blinder Wut oder, wie es wörtlich heißt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich merke es schon, der eine oder andere unter euch, der sagt sich, ja, das war jetzt interessant, der Kontext, die Theorie, der Hintergrund, geht es irgendwie vielleicht noch ein bisschen praktischer? Ja, aber wir müssen zuerst den großen Hintergrund verstehen, um die Praxis nachher besser anzuwenden. Was bedeutet das heute, ganz konkret die Kinder nicht zum Zorn zu reißen, zu ziehen, zu erregen, beziehungsweise eben sie nicht von ihrem wundervollen Kinderstatus runterzuziehen? In diesem sehr empfehlenswerten Buch Männer beraten Männer, das Jonathan gerade eben vorgestellt hat, da zeigt Melvin Dirksen in einem Kapitel 9 verschiedene Bereiche auf, in denen Väter ihre Kinder zur Verzweiflung bringen beziehungsweise zum Zorn reizen. Ich möchte diese so zum Anlass nehmen, um das ein wenig zu vertiefen. Übrigens, also dieses Buch, liebe Freunde, das müsst ihr euch heute wirklich kaufen. Es kostet ja 41 Franken und heute bekommt ihr das für 10 Stutz. Das ist ja unglaublich. Also, und es hat ausführliche Kapitel über Kinder, über auch zum Beispiel als Vater, wenn du noch ein erwachsenes Kind zu Hause hast. Es hat ein Kapitel über Großväter, über alle Männerprobleme. Also diese 10 Franken, die sind top investiert, macht unbedingt davon Gebrauch. Und in diesem einen Kapitel, da finden wir eben diese 9 Punkte. Die könnt ihr natürlich dann selbstverständlich auch dort nachlesen. Ich gebe sie jetzt aber einmal ein wenig noch erweitert mit meinen eigenen Worten weiter. Wir finden hier 9 Bereiche, wo Kinder zum Zorn gereizt werden. Der erste ist unweise Vergleiche und Bevorzugung. Ein Kind mit einem anderen zu vergleichen oder vorzuziehen, vermittelt eine unglaublich lieblose Haltung und begünstigt Verbitterung. Das beiseite gestellte Kind, das lernt nämlich nichts aus dieser Situation, dass es sich vielleicht anstrengen müsste oder freundlicher sein müsste oder so. Häufig ist das nur eine willkürliche Entscheidung, die tiefe Verbitterung bei den Kindern hinterlässt. Und aus der Bibel kennt ihr ja alle dieses eigentlich so große und mahnhafte Beispiel von Jakob, der seinen Sohn Josef gegenüber den 11 anderen bevorzugte. 1. Mose 37 beschreibt das so. 1. Mose 37, Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber. Also Israel ist ein anderer Name für Jakob. Israel aber hatte Josef lieber als seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Ja, ist das ein besonderer Grund für Bevorzugung? Ja, was waren da mit den anderen 11? Waren die auf einmal nicht mehr recht? Und dann dieser besondere bunte Leibrock,
der ihm später zum Verhängnis wurde, als er dann die Brüder besuchen ging und sie von Ferne schon ihn mit seinem Leibrock sehen. Und seht ihr, die Folgen von dieser Bevorzugung waren verheerend auf allen Gebieten, auf allen Gebieten. Was für Leid kam dadurch in diese Familie hinein. Jahrzehnte belastete es die ganze Familie. Leid und Elend in der ganzen Familie. Du musst nicht denken, dass deine Entscheidung keine Auswirkung hat. Oh ja, die hat sie. Und zwar zum Teil weit über deinen eigenen Radius hinaus. Das Zweite ist, was manche Männer auch tun, sind unvernünftige Forderungen zu stellen. Manchmal legen die Väter die Messlatte so hoch, dass keine Leistung ausreichend ist. Die Folge ist ständige Überforderung der Kinder und damit verbunden Frustration. Der Vater kann nie zufriedengestellt werden. Wie viele seelsorgerliche Fälle basieren genau auf diesen schrecklichen Fehlleistungen der Väter? Tut das nicht. Der dritte Bereich ist unangebrachte Verwöhnung. Wenn ein Vater seine Kinder erst einmal daran gewöhnt hat, ihnen alles zu geben, was sie wollen, das haben wir sicher schon mal im Mikro beobachtet oder bei anderen, ich meine unsere Kinder, die sind ja nicht so, aber die anderen, nein, wir kennen das alle, dann werden sie wütend, wenn ihnen dann ihre Wünsche einmal berechtigterweise verwehrt werden. Ja, wie sollen sie umgeben mit Liebe und alles, was sie tatsächlich bedürfen, aber sie brauchen nicht mehr, als sie tatsächlich bedürfen. Der dritte Bereich ist unverzeihliche Entmutigung. Unverzeihliche Entmutigung. Seht ihr, es ist unentschuldbar, den Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass sie wertlos sind, dass sie nicht gebraucht werden und zu nichts fähig sind. Aus dir wird mal nichts. Ja, meint ihr, das sei eine Ermutigung für den jungen Kerl? Und dann schlägt ihr vielleicht hinter ihm noch die Türe zu und seid dann überrascht, wenn er mit 14 und 15 genau dasselbe macht mit euch, wenn er mit eurer Meinung nicht einverstanden ist. Woher hat er das? Naja, von dir. Wir haben die Pflicht, unsere Kinder zu ermutigen, liebe Männer, liebe Väter. Der englische Maler Benjamin West wurde durch folgendes Erlebnis dazu bestimmt, Maler zu werden. Eines Tages ging seine Mutter fort und bat ihn, auf seine kleine Schwester Sally zu achten. Nachdem seine Mutter fort war, entdeckte der Junge ein paar Flaschen mit bunter Tinte und begann, seine Schwester zu malen. Dabei gab es eine Menge unfreiwilliger Tintenkleckse. Als seine Mutter dann bei ihrer Rückkehr die Unordnung bemerkte, sagte sie nichts, sondern nahm bloß das Stück Papier in die Hand, betrachtete die Zeichnung und sagte dann: Wahrhaftig? Das ist Sally. Und dann beugte sie sich zu dem Jungen hinab und küsste ihn. Benjamin West pflegte später zu sagen: Dem Kuss meiner Mutter verdanke ich, dass ich Maler geworden bin. Jetzt sagt ihr euch vielleicht: Ja, aber Freddy, wir haben noch Männertag, Vätertag, ja, ja. Seht ihr? Solche Beispiele kommen kaum vor bei den Vätern. Deshalb ein Beispiel bei den Müttern, die das viel eher und schneller machen. Lasst uns solche Ermutiger sein und nicht gleich dreinschießen Oh, wie habe ich da auch Fehler gemacht als Vater? Immer sofort genau zu wissen, was Sache ist. Ermutigung und Zuspruch haben viel größere Auswirkungen als Tadel. Viel größer. Die größte charakterliche Herausforderung für Kinder ist ein gebrochener Mut. Ist ein gebrochener Mut. Mutlosigkeit als Folge von anhaltender Kritik und Herummeckern. Zu dieser Epheserstelle gibt es eine Parallelstelle in dem Kolosserbrief, auch von Paulus, Kapitel 3, 21. Und in der Parallelstelle zwischen Epheser und Kolosser hat es ja viele inhaltliche Parallelen. Und hier in Kolosser 3, 21 wird genau dieser Aspekt betont, nämlich, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, das ist hier wie in Epheser 6, 4, damit sie nicht mutlos werden. Entmutigung. Der nächste Punkt, unentschuldbarer Egoismus. Es ist furchtbar, wenn dem Kind das Gefühl vermittelt wird, dass es dem Vater eigentlich nur lästig ist und stört. Ach, jetzt kommt der schon wieder mit seinem kaputten Lego-Auto. Weil er so sehr mit sich, mit seiner Karriere und vielleicht sogar auch mit seinem frommen Dienst beschäftigt ist, wird das Kind beiseite gesetzt und das Kind muss also selber herausfinden, was es im Leben tun soll und nur, weil sich der Vater nicht drum kümmert. Der sechste Punkt ist unbarmherziges Kleinhalten. Manche gestatten ihren Kindern einfach nicht erwachsen zu werden. Sie erlauben ihnen nicht, Fehler zu machen und auch aus ihnen zu lernen. Und schon bei kleinen Missgeschicken überreagieren sie. Sie schreien sie an, wenn es Probleme gibt. Und wir fragen uns, wie sollen unsere Kinder dann zu eigenständigen Persönlichkeiten heranwachsen? In diesen Bereich vom Kleinhalten gehört noch ein anderer Aspekt hinein, nämlich das sogenannte Überbehüten. Wenn du dein Kind ständig überwachst, zeigt das Zweifaches. Du vertraust deinem Kind nicht und du vertraust deiner eigenen Erziehungsmethode nicht. Und darüber hinaus noch ein drittes, du vertraust nicht dem Herrn, der, wie wir das in Matthäus 18 sehen, der ganz besondere Engel zur Behütung der Kinder auf den Weg geschickt hat. Nein. Jemand hat einmal gesagt, Fehler und Irrtümer, die durch zu großes Vertrauen entstehen, sind besser als solche, die durch allzu strenge Überwachung entstehen. Siebtens. Unverzeihliche Vernachlässigung. Kinder haben Wünsche und Bedürfnisse. Wir dürfen diese einfach nicht vernachlässigen, sondern wir müssen sie ernst nehmen. Und unsere Kinder, die gucken genau hin, wenn du ihnen sagst, ja, komm ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit, ah, das ist nicht so wichtig, nein. Sie gucken genau hin, was sonst noch im Leben vom Papa läuft. Wie viel Zeit er sich am Sonntag nach der Botschaft mit allen Leuten in der Gemeinde nimmt, wie sehr er sich sofort ins Arbeitszimmer zurückzieht, wenn ein Seelsorgefall anruft und er eine Stunde, statt mit dem Kind zu sein, mit dem Fall beschäftigt ist. Unser Engagement für andere Personen spricht Bände über unsere Prioritäten. Ein weiterer Punkt, unnachgiebige Härte, hässliche Worte und unangemessene Strafen und physische Grausamkeit. Ihr denkt jetzt, ja Freddy, das ist jetzt schon ein bisschen krass. Ja, kommt alles vor. Zuerst macht man sich lustig über die eigenen Kinder, wenn sie Fehler begehen. Dann wird man sarkastisch und schließlich bestraft man sie unüberlegt, genüsslich, wenn sie scheitern. Und der letzte Punkt, unnötige Verunsicherung. Es gibt überhaupt
keinen Grund, unseren Kindern das Gefühl von Sicherheit zu verweigern? Wo sollen sie denn sicher sein als bei uns, in unserer unmittelbaren Umgebung? Da sollen sie sich am sichersten fühlen. Es gibt so herrliche Beispiele, wie Kinder in kindlichem Vertrauen ihren Vätern völlig vertrauen. Und dennoch vermittelt manch einer durch Worte und Handlungen oft keine optimistische und keine zuversichtliche Haltung, die eben deutlich macht, dass die Interessen des Kindes einem am Herzen liegen und dass seine Probleme auch meine Probleme sind und darum wichtig. Je sicherer ein Kind sich im Nest des eigenen Hauses fühlt, desto souveräner werden sie später fliegen. Desto souveräner werden sie fliegen. Diese Sicherheit prägt ihr ganzes Leben. Liebe Brüder, wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung. Paulus sagt ja in 1. Korinther 13,13, die Liebe ist das Größte. Nun, wenn die Liebe das Größte ist, dann ist die Abwesenheit von Liebe, die sich eben auf ganz viele verschiedenen Gebieten äußert, das absolut Niedrigste. Lieblosigkeit ist tatsächlich der empfänglichste Nährboden für schlimmste Verbitterung im Herzen deines Kindes. Vermutlich gibt es noch viel mehr Bereiche, in denen Väter ihre Kinder zum Zorn reizen. Aber ich denke, für den Moment ist jetzt mal genug. Ich weiß, liebe Männer und Väter, dass dies häufig unbewusst und auch aus Gedankenlosigkeit geschieht. Manchmal vielleicht sogar mit der Absicht, ja, ich will ja nur das Beste für das Kind. Eben zum Beispiel bei Überbehütung. Und dennoch sind die Auswirkungen verheerend. Wie oft sagen wir etwas und tun selber das Gegenteil? Wie oft fordern wir und geben nichts? Meine Kinder haben es immer so geliebt, wenn ich nach dem Abendessen gesagt habe, Mama, du kannst jetzt absitzen in die Stube und ich mache die ganze Küche. Und wo sie draußen waren, habe ich allen Kindern gesagt, so, und ihr helft jetzt mit. Ja, die lachen da unten. Das haben sie geliebt an mir. Wie oft bemängeln wir, anstatt zu loben? Ja, Hand aufs Herz. Es ist uns allen, es ist mir häufig schon so gegangen. Fragt ruhig mal die Söhne in der Pause. Ein christlicher Vater bekannte einmal, meine Familie ist jetzt erwachsen und die Kinder sind alle weg. Aber wenn ich alles noch einmal machen müsste, würde ich genau das tun, nämlich ich würde meine Frau vor den Augen meiner Kinder mehr lieben. Ich würde mehr mit meinen Kindern lachen über unsere Fehler und über unsere Freuden. Ich würde mehr zuhören, selbst dem kleinsten Kind. Ich würde ehrlicher mit meinen eigenen Schwächen umgehen und nie so tun, als ob ich perfekt wäre. Ich würde anders für meine Familie beten, anstatt mich auf sie zu konzentrieren, würde ich auch mich auf mich und meine Bedürfnisse zur Veränderung konzentrieren, ein besserer Vater zu sein. Ich würde mehr gemeinsame Unternehmungen mit den Kindern machen. Ich würde sie mehr ermutigen und sie mehr loben. Ich würde mehr auf die kleinen Dinge achten, wie Taten und Worte der Rücksichtnahme. Und schließlich, wenn ich alles noch einmal machen müsste, würde ich Gott mehr in jeden gewöhnlichen Augenblick hineinbringen, der passiert. Ich würde jede Sache nutzen, um sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Liebe Väter, wir sind keine selbstherrliche Machthaber, die willkürliche Autorität geltend machen. Unser Stil darf nicht Druck, Angst, Furcht sein, sondern wir leben aus dem Herrn Jesus Christus verantwortliche Haushalter. Ich sage es deshalb ganz praktisch, so quasi zum Abschluss dieses ersten Punktes. Vergesst blinden Gehorsam einzufordern, es fördert nur den Zorn. Vergesst aber auch euren eigenen Zorn und Ärger, eure eigenen Frustrationen und vielleicht ja auch Enttäuschungen. Das gibt es ja auch als Vater, dass wir ab und zu einfach furchtbar enttäuscht sind von unseren Kindern. Aber wie häufig ist denn der Herr enttäuscht über mich? All dies zeigt auf, wie sehr wir den Herrn Jesus jetzt und heute auf allen Gebieten benötigen. Wir brauchen seinen Beistand, seine Hilfe, seine Weisheit, seine Gnade, seine Vergebung und vor allem seinen Segen. Und wir benötigen Selbstbeherrschung und Geduld von unserem Herrn, so zu leben mit unseren Kindern, wie er es will. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, dem Positiven, was wir tun sollen. Tut nicht, jetzt tut, nämlich aufziehen, aufbauen. Epheser 6, Vers 4, der zweite Teil. Ihr Väter, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Die Welt sagt, lasst doch den Kindern alle Freiheiten und setzt ihnen keine Grenzen. Vermeide jegliche Vorschriften, dann werden sie sich prächtig entfalten. Nun, die Realität in den Häusern, in den Schulen und auf der Straße zeigt etwas anderes. Sie werden zu unkontrollierbaren Rebellen. Der Herr erwartet von uns Vätern genau das Gegenteil. Nämlich, dass du deine Kinder ganz bewusst aufziehst in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, wir werden in Sprüche 19, 18 eindringlich dazu ermahnt, nicht nachzulassen, also dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Da heißt es, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben. Männer, Väter, lass diesen Gedanken keinen Millimeter Raum geben. Ach, dann soll er doch selber wirken und seinen eigenen Weg gehen. Die Bibel sagt, ihn letztendlich dem Tod preiszugeben. Lass dich durch nichts abhalten, von deinem allerwichtigsten Auftrag als Vater abzurücken. Wörtlich heißt aufziehen, zärtlich nähren und pflegen. Ja, wenn du eine kleine Pflanze hast und möchtest, dass da mal eine mächtige Birnenbaum oder Apfelbaum draus kommt, ja, was machst du, wenn du einen kleinen Halm hast? So, jetzt kommst du aber raus. Zärtlich nähren und pflegen. Das griechische Verb beinhaltet zudem auch Aspekte von Fürsorge, etwas zur Entfaltung bringen. Und das meint eben Charakter, Kraft, Gesundheit, Bildung. Vor allem aber das Wichtigste, das Herz. Das Herz, mehr als alles andere, behüte dein Herz, sagt die Schrift. Und über dem Herzen unserer Kleinen sollen wir wachen, dass die Herzen aufgezogen werden zum Herrn hin. Etwas vom Wichtigsten ist, dass du deine Kinder so früh wie möglichst auch anleitest, selbstständig zu beten und sobald sie lesen können, auch anleitest, selbstständig die Bibel zu lesen. Weil wenn du in gutem Treu und Glauben Familienandachten macht, das Wort Gottes in der Familie liest und dann werden sie erwachsen und fliegen aus. Ja, dann ist dann kein Papa mehr da, der die Bibel liest. Sie müssen es jetzt schon lernen, selbstständig zu beten und selbstständig in der Bibel zu lesen. Wir haben das bei uns zu Hause Doppel-B genannt und unsere Frage war häufig, und? Hast du heute schon Doppel-B gemacht? Bibel lesen und beten. Und selbstverständlich ist natürlich dein und mein persönliches Vorbild darin entscheidend. Letztendlich wollen wir doch genau dieselbe liebevolle Behandlung, die uns Jesus widerfahren lässt, auch unserer Jungmannschaft angedeihen lassen. Gehen wir so mit ihnen um, wie er mit uns? Weil in diesem Doppelverhältnis, er zu mir, ich zu ihm,
in meinem Verhältnis zu ihm sehen und verstehen die Kinder, eben durch mein Verhalten schon in jungen Jahren, wie Christus ist und wie Christus wirkt. Und durch dein Vorbild beginnen sie das zu lieben, was der Herr liebt. Und das zu verabscheuen, was dem Herrn nicht gefällt. Ja, das wichtig zu nehmen, was ihm, unserem treuen Herrn, so wichtig ist. Unsere erzieherische Autorität, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist so ein wichtiger Punkt, die kommt nicht aus uns selber. Die kommt auch nicht, weil das in unserer Verfassung von unseren Staaten niedergeschrieben ist. Das steht dort drin, weil das Prinzipien sind, die aus dem Christentum kommen. Unsere Verantwortung für unsere Kinder kommt von Gott. Und wir nehmen sie deshalb wahr, aus Gehorsam zu ihm. Und wenn wir das den Kindern erklären, dass er mich beauftragt hat, für dich zu sorgen, das verstehen die kleinen Kinder und haben es viel leichter, das auch anzunehmen. Als Vater bist du Verwalter des Herrn. Deine Kinder sind dir für kurze Zeit anvertraut als kostbaren Schatz und behandle sie deshalb so, wie er es will und dies mit allergrößter Liebe und Zuneigung. Unsere Kinder müssen die Objekte unserer zärtlichen, unserer mitfühlenden, unserer liebevollen Sorge, Pflege, Zuwendung und Aufsicht sein. Lass sie das hören, vor allem lass sie das spüren und erfahren. Und liebe Freunde, das ist kein Wunschprogramm, sondern Pflichtprogramm. Wir sind entsprechend dem göttlichen Mandat verpflichtet zu handeln. Dieser Auftrag hier, der wird von Paulus im Wesentlichen in zwei Bereiche aufgeteilt. Der erste ist Zucht. Zucht. Zucht bedeutet vom Griechischen her wörtlich was? Nein, Erziehung, Erziehung, Kindererziehung, Paideia, Kind erziehen. Und damit verbunden steht es für Unterweisung und Disziplinierung. Es behaltet für alles, beinhaltet für alles zu sorgen, was das Kind braucht, für seine körperliche, geistige und geistliche Entwicklung. Auch da sind wir von Gottes wegen verpflichtet, die Kinder zu disziplinieren, wenn sie nicht gehorchen. Und zwar nicht gehorchen, wie es meiner subjektiven Meinung entspricht, sondern weil sie nicht dem gehorchen, was Gott will. Zum Beispiel ehrlich sein. Man klaut dem Bruder nicht sein kleines Auto. Das ist Diebstahl. Und du sollst nicht lügen. Nicht so tun, als hättest du es gar nicht geklaut, dabei ist deine Hosentasche so ausgebeugt. Der Vater ist verpflichtet dazu. Und natürlich auch hier ist es wieder wichtig zu unterscheiden, die unterschiedlichen Charaktere, die eben auch unterschiedliche Formen der Disziplinierung erfordern. Und noch etwas, ganz wichtig für uns Männer, wir sind ja so Powerleute, oder? Wenn wir meinen, wir müssten ihren Willen brechen, indem wir sie mal richtig hart anpacken und damit sie quasi förmlich zur Gnade rennen, dann haben wir hier eine Grenze überschritten, indem wir die Rolle Gottes übernommen haben. Das ist seine Arbeit, nicht unsere. Es darf nicht sein. Ja, Erziehung ist eben keine einmalige Nachtübung und kein temporärer Einsatz. Solange die Kinder von dir abhängig sind, so lange musst du und darfst du als Vater für sie sorgen. Und das erfordert eben sorgfältige Voraussicht, bewusster Gehorsam und auch Verzicht. Verzicht von uns Vätern. Und zwar mit dem großen Ziel, damit sie einmal zu dem werden, was Gott aus ihnen machen wollte. Der zweite Bereich ist Ermahnung.
Ermahnung steht für Zurechtweisung, Warnung und Tadel auf allen Gebieten. Fehler werden nicht einfach verharmlost oder ignoriert, sondern angesprochen und korrigiert. Aber unser Text, der sagt ja so schön, wie sollen sie aufziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, immer im Herrn, immer auf seine Art, immer in seiner großen Liebe. Dazu gehört natürlich Korrektur der Gedanken und Zurechtrückung des Sinnes. Und das beginnt eben zu Hause am Mittagstisch, dass die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule oder später in den höheren Schulen nach Hause kommen und eine Atmosphäre des Vertrauens genießen, wo sie Dinge ansprechen können und wo dann der Vater gut zuhört und eben das eine oder andere dann korrigiert. Das ist Erziehung durch Belehrung. Liebe Brüder, liebe Männer, jemand hat einmal gesagt, eigentlich müsse über jedem einzelnen Eingangstor stehen, über jeder Wohnungstüre, hier betrittst du Missionsfeld. Ja. Zu Hause muss das Kind die Grundwahrheiten lernen, dass die Ursache allen Übels das eigene verdorbene Herz ist und verstehen, wie dieses Herz durch den Herrn Jesus verändert wird. Zu Hause geschieht das. Letztendlich können wir dem Kind das Evangelium erklären und darlegen, was richtig und falsch vor Gott ist, den Glauben vorleben und für es beten. Aber letztendlich muss es sich selber entscheiden. Aber wenn der Herr Jesus der Mittelpunkt deines Familienlebens ist, machst du es deinem Kind sehr einfach zu glauben und persönlich eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus zu pflegen. Und später dann wird es durch all das, was es vielleicht gerade am Mittagstisch oder von unterwegs mit dir gehört hat, gewappnet sein, dem Irrtum und der Sünde zu widerstehen. Der längst verstorbene Bibellehrer Fritz Rienecker, er hatte einmal 10 Gebote für christliche Kindererziehung aufgestellt. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Listen und so Checklisten. Gibt ja viele Erziehungsbücher, da bekommst du der 5-Punkte-Plan oder der 7-Punkte-Plan. Das tönt so fromm, 7, oh, göttliche Vollzahl. Oder alle möglichen Dinge. Das ist so individuell. Deshalb müssen wir die Prinzipien von Gottes Wort verstehen und die Anwendung ist bei jeder Familie wieder ein wenig eben anders, individuell, entsprechend den Umständen und der Charaktere auch der Kinder. Aber die Prinzipien sind immer dieselben. Nun, diese 10 Gebote, die fand ich persönlich einfach sehr prägnant und deshalb möchte ich sie bringen. Sind natürlich Menschengebote, gell? Erstens, mehr Zeit für die Kinder. Mehr Zeit für die Kinder. Ich habe irgendwo mal gelesen, da hat ein Pädagoge gesagt, Kinder buchstabieren Liebe wie folgt, mit Z-E-I-T. Das ist Liebe für die Kinder. Lass kein Abend ohne eine kurze Familienandacht aus. Sitz bei deinen Kindern am Bett und lies ihnen eine Bibelgeschichte vor. Ich kann mich erinnern mit einem von unseren Söhnen, der wollte ja ein Jahr aus fast immer die gleiche Geschichte hören. Und ich dachte, Mensch, das Buch ist so dick. Ja, das war jetzt einfach sein Anliegen. Macht das, nehmt euch die Zeit, betet mit euren Kindern und lest ihnen was aus der Kinderbibel vor. Und später dann aus der Bibel. Gewöhne deine Kinder regelmäßig in die Sonntagsschule und in die Jungschar zu gehen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht denkt der ein oder andere, ja, das ist so. Ja, hier werden Gewohnheiten geprägt. Dann weiß er, auch später, wenn er erwachsen ist, es ist nicht fromm oder was Besonderes. Es ist normal, wenn man am Sonntag in die Gemeinde geht. Erziehe sie zu pünktlichem Gehorsam. Pünktlichkeit und Gehorsam, das zu tun, was man ihnen aufgelegt hat. Hab Acht auf ihre Freunde. Hab Acht auf ihre Freunde. Prüf den Lesestoff der Kinder. Ja, zur Zeit von Fritz Rehnecker gab es noch kein Internet, kein Insta, YouTube, Facebook und. Prüf also auch die Internetinhalte deiner Kinder. Er hat damals geschrieben als Siebtes, lerne einen Wochenspruch, ein Wochenlied und etwas aus dem Wochenkatechismus. Ich möchte einfach sagen, lerne mit ihnen einen Bibelvers. Ja, was bleibt ihnen denn, wenn sie mal alleine im Zimmer sind und der Kopf voll hängt mit Gedanken und Sorgen von der Schule? Ja, das, was sie im Herzen gelernt haben. Sei selbst ein Vorbild in Wort und Wandel. Vergiss nicht, dass Erzieharbeit Beten ist, Kniearbeit, bete viel. Und schließlich der 10. Punkt, Sorge für Kinderfreuden. Ich fand das ganz ein schöner Punkt. Sorge für Kinderfreuden. An einer der herausragendsten evangelikalen Universitäten der USA wurde einmal ein Professor von seinen Studenten gefragt, was ist der wertvollste Ratschlag, den Sie als alter, bewährter, erfahrener Professor uns jungen Familienväter weitergeben können? Alle haben gedacht, jetzt kommt die perfekte theologische Antwort. Und ja, das nimmt mich jetzt Wunder, was der sagte. Wie würdest du antworten? Nun, der Professor antwortete ohne zu zögern, have a lot of fun. Habt viel Spaß miteinander. Habt viel Spaß. Das verbindet die Herzen. Und dann nehmen es die Kinder gerne auch mal an, wenn du ihnen was sagst. Have a lot of fun. Lasst uns solche Väter sein. Lasst uns solche Väter sein. Dieses klare Gebot hier von Paulus in Epheser 6,4 hat übrigens noch eine Verheißung und damit komme ich zum Schluss. In den Versen 1 bis 3, da wurde ja von den Kindern Gehorsam gefordert und es wird denen, die das tun, Wohlergehen und langes Leben versprochen. Und genauso wird auch den Eltern, die ihre Kinder so erziehen, wie es hier heißt, mit Zucht und Ermahnung, etwas ganz Besonderes versprochen. Einfach an anderer Stelle. Und zwar Sprüche 22, Vers 6, ein wunderschöner Abschlussvers für dieses Thema. Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Das ist genau das. Epheser 6, Vers 4. Und was ist die Verheißung, wenn du das tust? So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Das meint jetzt nicht das Greisenalter. Alt steht hier im Gegensatz zu dem Knaben. Also eben, wenn er kein junges Kind mehr ist, sondern wenn er eben erwachsen ist. Ist das nicht mutmachend, auch in allen Schwierigkeiten mit den Kindern dran zu bleiben, mit dem Herrn dran zu bleiben? Lasst uns in unserem Haus als von Gott eingesetzter Haushalter mit unseren Kindern so sein, ja so leben und handeln und reden, wie der Herr es auch mit uns tut, nämlich gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Amen.